die letzte Folie nochmal. Danke.
Das Wort, Sie sollen lassen stehen, das sollen Sie fest stehen lassen, das dürfen Sie nicht antasten, das darf auch ich nicht antasten. Das Wort Gottes, das ist das Entscheidende, das ist die Basis für Martin Luther, auf dem er stand. Wir haben gehört in der ersten Strophe vom Feind, da war Martin Luther sehr geplagt. Und was kann man vorweisen, damit dieser Feind fliehen muss? Das Wort Gottes. Man könnte über dieses schöne Lied predigen, aber der Predigttext heute ist ein anderer. Die Folie kannst du jetzt bitte wegmachen. Der Predigttext ist ein anderer, und zwar aus Lukas 16. Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Warum habe ich diesen Text gerade heute auch gewählt? Reformation heißt auch, viel Geld ist geflossen, nämlich für Ablass. Schon wieder dieses Wort, ich werde später noch mal mehr erklären. Viel Geld ist geflossen, der schöne Petersdom in Rom. Vielleicht war der eine oder andere schon in Rom und hat ihn gesehen. Der schöne Petersdom in Rom wurde auf diese Art und Weise finanziert. Das heißt, wenn du bezahlst, dann bekommst du Ablass und die Seele springt vom Fegefeuer in den Himmel, von der Qual zur Erlösung. Es geht bei Reformation auch viel um Geld. Und ich möchte uns jetzt lesen, Lukas 16, 1 bis 13. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst zukünftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehme. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreib schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 100 Korweizen. Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lasst uns beten. Herr Jesus, welch ernste Worte, den falschen Gott zu haben, in dem Fall den Mammon, wie schrecklich. Und welche mutmachenden Worte, dass wir treu sein können im Umgang damit. Danke, dass du dieses Gleichnis und die Erklärung uns gegeben hast. Amen. Thema Geld, Reichtum, Wohlstand, muss das sein? Ein Verkündiger hat mal gemeint, einmal im Jahr predigt er drüber und dann ist es wieder erledigt. Dann kann die Gemeinde wieder aufatmen und wir haben das Thema hinter uns. Ich meine, Jesus sah das anders. Jesus sah das anders. Nicht nur im Alten Testament geht es immer wieder um Geld, um Reichtum, um Besitz. Auch im Neuen Testament geht es immer wieder darum. Und bei Jesus haben wir 29 Gleichnisse überliefert. 29. Und 13 davon handeln von Besitz. Also das nimmt einen recht großen Anteil ein in dem, was Jesus gerade auch durch Gleichnisse gelehrt hat. Und da bin ich noch nicht bei Beispielen mit Besitz, die vorgelebt worden sind bei Jesus. Wie zum Beispiel diese arme Witwe, die alles in den Opferstock legt und einige andere Berichte mehr. Es geht immer wieder um Besitz bei Jesus. Und Eckhard Vetter, er ist jetzt der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz seit einiger Zeit. Eckhard Vetter hat Folgendes geschrieben: Unser Umgang mit Geld und unser geistliches Wachstum hängen ganz eng miteinander zusammen. Für Jesus war Geld kein Tabuthema. Umgang mit Geld und geistliches Wachstum hängen zusammen. Ein Gleichnis, das erstmal sehr anschaulich ist. Nochmal Vers 1 und 2. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Du musst dir vorstellen, du hast Besitz, du setzt einen Haushalter ein, der soll natürlich treu in deinem Sinne damit umgehen und der, so wörtlich hier, der verschleudert das Geld. So hat er sich's nicht gedacht. Er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst zukünftig nicht länger mein Haushalter sein. Wir haben im Freundeskreis miteinander geredet über diesen Text und jemand war aufgefallen, das ist doch eigentlich nicht so klug, was er hier tut, oder? Der reiche Mann. Stell dir vor, du weißt schon, dass er das Geld verschleudert. Was würdest du tun? Ihn möglichst schnell aus dem Verkehr ziehen. Macht der Reiche nicht, sondern er lässt ihm Zeit. Der Haushalter kann etwas tun. Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Vers 3. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also das geht wirklich an die Existenz bei diesem Mann. Wenn er hier entlassen wird als Verwalter, dann hat er so einen schlechten Ruf, der bekommt nie mehr so eine Stellung. Natürlich zu Recht. Entsprechend entweder Tagelöhner, graben, irgendwelche Arbeiten tun, betteln, all das will er nicht. Deshalb Vers 4. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Er wird jetzt gleich wie obdachlos. Und dann ruft er jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich, jeden also, der seinem Herrn etwas schuldig ist und fragt: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 100 Bat Öl. Nimm deinen Schuldschein, setze dich und ändere ihn schnell um in 50. Der macht weiter mit dem Verschleudern, merkt ihr das? Und beim nächsten sind die Zahlen 180. Und wenn er jeden gerufen hat, müsste man so weitermachen. Also da hat der Reiche, der Besitzende, ein Eigentor geschossen, indem er ihm noch Zeit lässt, noch mehr zu veruntreuen zu seinen eigenen Gunsten. Auf alle Fälle, er war kreativ. Das können wir erstmal hier loben, oder? Er hat gute Einfälle. Er handelt klug. Menschlich gesehen klug. Es verschafft ihm Freunde, steht hier, aber dann kommt doch glatt noch Vers 8 ein Lob. Für dieses unmögliche Verhalten ein Lob. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. So ein unmögliches, eigentlich verbrecherisches Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein Lob. Wie kann man denn so jemand als Vorbild nehmen? Ist doch ganz eindeutig, da liegt Betrug vor. Negatives Verhalten und dann sagen, so mach es. Jesus mit seinen Gleichnissen fordert uns so manches Mal auch sehr heraus. Wer spricht hier? Der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Wer lobt hier? Ist das der Reiche aus dem Gleichnis oder ist es Jesus? Also ich mache diesen Text sehr häufig auch mit meinen Studenten und wir ringen um diesen Text und wir haben es noch nie einigen können. Und so war es auch, als wir uns zusammengesetzt haben. Wer spricht hier? Ist es der Reiche? Also dass er lobt dafür, dass das eigene Geld auch noch weniger geworden ist? Seltsam. Ist es Jesus, aber der würde doch einen Betrug nicht loben, noch dazu, wenn er in Vers 10 dann selbst sagt, denn da spricht eindeutig Jesus, wer im Geringsten treu ist, der auch ist auch im Großen treu und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Oder spricht vielleicht doch der Reiche in dem Sinne, ein Lob, du bist so unverschämt, das ist schon wieder beeindruckend. Wir haben um diesen Text gerungen, ich ringe seit vielen Jahren um diesen Text. Ich bin bis heute nicht sicher, wer hier spricht. Aber ihr könnt euch gern selber ein Urteil bilden, ob hier Jesus spricht oder der Mann im Gleichnis. Was ich dabei aber faszinierend finde, es kommt trotzdem eine sichere Bedeutung raus. Und wir müssen betrachten, was wird gelobt. Es wird nicht die Untreue gelobt, egal ob der Herr, der Reiche, oder ob der Herr Jesus hier spricht. Natürlich wird nicht die Ungerechtigkeit gelobt. Natürlich wird nicht die Untreue gelobt, sondern, was wird gelobt? Die Klugheit. Da ist eine schwierige Situation, und dieser, ja, sehr, sehr schräge Typ, der baut vor. Er überlegt, was kann ich in dieser Situation tun, damit ich doch noch gerettet werde aus meiner misslichen Lage. Das ist das, was hier gelobt wird. Die Klugheit. Halte das bitte auseinander. Vers 8 ist wirklich nicht einfach und der Vers 9 hat es in sich. Vers 9, auch ich sage euch, und jetzt spricht eindeutig Jesus, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, das ist ja schon nicht ganz so leicht zu verstehen, oder? Auf der einen Seite ungerechter Mammon und auf der anderen Seite sich damit Freunde machen. Aber genau das macht doch dieser untreue Verwalter. Ungerechter Mammon in dem Sinne ist, wie er mit Geld umgeht. Erst verschleudert er es und jetzt kürzt er auch noch weiter den Besitz seines Herrn, indem er die Schuldscheine umschreiben lässt. Deshalb ungerechter Mammon. Und dieser untreue Verwalter macht sich damit Freunde mit diesem Betrug. Seinen Herrn hat er sicherlich nicht als Freund gewonnen damit, aber andere. Er hatte ein Problem. Wer würde ihn aufnehmen, wenn er entlassen ist? Also macht er sich Freunde, die Freunde allerdings mit dem Geld seines Herrn, damit ihn diese aufnehmen. Ja, Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch in die ewigen Hütten aufnehmen. Können wir uns also doch irgendwie ewige Hütten, das Himmelreich erkaufen? Ich finde sehr erhellend, erklärend eine Stelle aus dem 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen gebiete ich, nicht hochmütig zu sein. Nein, Entschuldigung, ich habe falsch gelesen. Da schreibt Paulus an Timotheus, den Reichen gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das ist eine ganz ähnliche Stelle. Die Reichen sollen davon abgeben, sie sollen mitteilsam sein, wie hier übersetzt ist. Also sie sollen von ihrem Besitz, von ihrem Reichtum anderen, die es nötig haben, etwas geben. Und dadurch, durch diese Freigebigkeit, sammeln sie sich eine gute Grundlage auf die Zukunft, um das wirkliche Leben zu ergreifen. In diesem Weitergeben von dem, was Gott mir anvertraut hat, zeige ich, dass ich wirklich Jesus nachfolge. Ich bin sehr froh, dass die nächsten Verse einfacher werden, und das ist die Erklärung des Gleichnisses. Da sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist doch ein gewaltiger, ein starker Umschwung, oder? Eben wurde noch der Ungerechte, der untreue Verwalter gelobt, und jetzt geht's um Treue. Deshalb so wichtig, den Vergleichspunkt, positiv war die Klugheit. Wird man also tatsächlich, nein, ich nehme, wird man also durch einen klugen Umgang mit Geld tatsächlich in die ewigen Hütten aufgenommen? Wenn ich treu mit dem Geld umgehe, dann gibt es mal eine Wohnung im Himmel, oder? Steht irgendwie schon hier. Jesus hat uns ja nun auch Wohnungen angekündigt. Johannes 14, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Nein, vergesst das, was ich gerade ein bisschen salopp gesagt habe. Wir können uns nichts verdienen. Das habe ich vorhin betont und das betone ich immer wieder. Wir können uns nichts verdienen. Aber unser Umgang mit dem Geld zeigt, dass ich wirklich Jesus nachfolge. Ich weiß nicht, wie oft ich das in dieser Predigt noch wiederholen werde. Aber das ist so wichtig, dass ich das richtig verstehe. Du kannst dir durch Spenden, durch Barmherzigkeit und so weiter nichts verdienen. Aber du kannst zeigen, so geht ein Nachfolger Jesu mit dem um, was uns unser Vater im Himmel anvertraut hat. Hier geht es ganz stark um die richtige Ausrichtung. Habt ihr gemerkt, man kann nur einem Herrn dienen. Auf was bin ich ausgerichtet? Bekannt ist die Formulierung im Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und jetzt kommt's. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Egal, ob du viel hast oder wenig an irdischen Besitztümern, wie stark hängt mein Herz daran? Wie stark gibt mir das auch Sicherheit? Wie stark schlägt mein Herz für Jesus und wie doch für Besitz? Die eindrucksvollste Stelle, die ich kenne, ich habe sie erst jetzt kennengelernt, steht im Buch Hiob. Hiob 22, die Verse 24 und 25. Es ist schade, dass ich die nicht schon lange kenne. Hiob 22, 24 und 25. Wirf das Gold in den Staub und das Gold aus Ophir zu den Steinen der Bäche. So wird der Allmächtige dein Gold und dein erlesenes Silber sein. Das ist eine Wertigkeit, oder? Für Jesus kann alles Gold wegwerfen, mich nicht mehr daran hängen. Und dann wird er mein Gold und mein erlesenes, mein geläutertes Silber sein. Ich bin mir sicher, dass Jesus diese alttestamentliche Stelle kannte. Ich möchte noch ein wenig jetzt abschließend einige praktische Anwendungen machen. Hier geht es um kluges Handeln, habe ich gesagt. Um kluges Handeln, Umgang mit Geld. Klug handelt der, der das, was Gott ihm anvertraut hat, treu verwaltet. Das ist so der Kontrast zu Vers 1. Da ist davon die Rede, das Geld eines anderen, in dem Fall der reiche Mann, verschleudern. Ich hoffe, dass ich noch nie Geld, das mir Gott anvertraut hat, das Geld eines anderen, verschleudert habe. Ich hoffe es. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was für eine Hoffnung, dass Jesus uns diese Treue zutraut. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dass wir einander dienen sollen, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da geht es allgemein um Gaben. Ich möchte es mal auf den Besitz, auf den Wohlstand, auf das Geld auch beziehen, was sicherlich legitim ist. Es ist uns anvertraut von Gott. Und ich kann guter Haushalter sein. Und ich kann anderen mit dem, was Gott mir anvertraut hat, dienen. Wenn ich meinen Besitz, egal ob viel oder wenig, auf die Art und Weise einsetze, dann bin ich ein guter Haushalter dessen, was er anvertraut hat. Bei Haushalter denke ich an Gottes Güte, so wie er ist. Weil es ist ja sein Geld. An Gottes Güte, an Gottes Großzügigkeit. Und wisst ihr, was ich dann bei mir ein bisschen entdecke? Knausrigkeit. Knausrigkeit. Ich finde es so eindrücklich, wie die Bibel beginnt. Was bekommen Adam und Eva ganz am Anfang? Da steht ein Apfelbäumchen und da ein Birnenbäumchen. Von den zwei dürft ihr essen, aber die anderen Bäume lasst ihr in Ruhe. Richtig? Quatsch. Ein Baum nicht, aber von allen Bäumen dürft ihr essen. Das ist ganz typisch Gott. Und das ist, wie er ihnen das anvertraut, diese ganze Fülle mit einer minimalen Einschränkung. Und worum geht es den beiden? Ganz automatisch um die kleine Einschränkung und die Fülle und Großzügigkeit Gottes, die ist irgendwie in meinem Blick. Wenn wir gute Haushalter sind, dann seht die Fülle, die Gott anvertraut. Und seid großzügig, sage ich zu mir selbst auch. Mir gefällt auch das Stichwort, ein Umgang mit Geld, der Ewigkeitswert hat. Ein Umgang mit Geld, der wirklich Ewigkeitswert hat, der zu dem passt. Ewigkeit. Welcher Umgang mit dem Geld ist weise? Ist es zum Beispiel klug, den Beruf aufzugeben und in die Mission zu gehen? War auch eine Frage, die in unserer Runde kam. Ist es klug, den Beruf aufzugeben und in die Mission zu gehen? Dann hast du kein Einkommen mehr, so einfach. Dann musst du von anderen versorgt werden. Ist das klug? Kluger Umgang mit Geld. Also meine Frau und ich fanden das einen sehr guten Umgang mit Geld, haben das vor über 30 Jahren gemacht. Und wenn das der richtige Weg für einen ist, ist das ein super kluger Umgang mit Geld. Dann gibst du auch noch gleich anderen die Chance, sich von Gott in Auftrag geben zu lassen, für Missionare zu sorgen. Und sie können klug mit Geld umgehen. So funktioniert Reich Gottes schon hier im Neuen Testament und so funktioniert es bis heute. Der eine oder andere wird sagen, aber reich bin ich nicht. Es ist nicht der entscheidende Punkt, ob du viel oder wenig hast, sondern dass du klug und verantwortlich damit umgehst. Das ist auch etwas, was wir aus dem Neuen Testament immer wieder lernen können. Und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, es ist einfacher, klug mit dem Geld umzugehen, wenn du viel hast, oder es ist einfacher, wenn du wenig hast. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Sondern es ist ein verantwortlicher Umgang vor Gott. Für mich sehr eindrücklich, was die Praxis angeht, ist der Vers 13. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man wird entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Wie so ein Parallelismus, wie es in den Psalmen oft vorkommt. Entweder den einen hassen, den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Was ist, wenn du dein Götze, mein Götze, der Mammon ist? Wenn meine Sicherheit von diesem Mammon abhängt, wenn mein Denken davon bestimmt wird, wenn mein Trachten, mein Zeiteinsatz, alles ist davon bestimmt, sei es Karriere zu machen, sei es Geld zu verdienen und was immer auch, wenn es davon bestimmt ist. Mein Götze, der regiert und der mich im Griff hat. Dann stehen hier ganz, ganz drastische Worte. Du kannst nur den einen lieben und wenn ich das Geld liebe, dann werde ich Gott hassen, steht da. Hassen im Sinne an die zweite Stelle setzen, aber ich will dieses Hassen mal wörtlich nehmen. Zumindest tut man dabei so, als würde man Gott wirklich ablehnen, hassen, wenn du einen anderen Götzen auf deinem Thron sitzen hast. Oder hier steht, dem einen wird man anhängen. Was ist, wenn ich dem Mammon anhänge? In Kolosser 3, Vers 5 steht, Habgier ist Götzendienst. Dann werde ich diesem anhängen, und zwar in dem Sinne, ich werde gefesselt sein, ich werde nicht frei sein. Und der Vers geht weiter, dann werde ich aber Gott verachten. Verachten. Keiner von uns will Gott verachten, also ich gehe mal davon aus. Kein Mensch will Gott verachten. Aber wenn man da von einem Götzen, sei es der Mammon oder ein anderer Götze, Ehre oder was immer auch, wenn man da gefangen ist, dann wird es genau dahin kommen, dass man eigentlich Gott verachtet und Gott hasst. Keiner will das. Und deshalb diese drastischen Worte von Jesus immer mit der Aussage, der Zusage, ich kann dich davon freimachen. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht Evangelium, dass diese Kraft, die auch im Reichtum steckt, diese verführerischen Ketten, dass Jesus auch diese Ketten sprengen kann? Für mich ist das absolut Evangelium. Als Christ, tja, ist manches Mal so bei uns Christen, man lebt so in Extremen. Und das ist, scheint auch im Blick auf Geld so zu sein. Extreme. Das eine Extrem, Geld ist das Wichtigste. Heißt ja auch sprichwörtlich, Geld regiert die Welt. In Klammer, es regiert dann eben aber auch mich. Ein Extrem, Geld das Wichtigste. Anderes Extrem, Geld, das ist völlig nebensächlich. Weiß nicht, ob ihr beiden Arten von Christen schon begegnet seid oder ob ihr zu einer der beiden Arten, der einen der beiden Extreme neigt oder gehört. Da ist für das eine Extrem Geld an der obersten Stelle und ich möchte Geld verdienen, ich möchte anhäufen, ich möchte alles tun, um Karriere zu machen und noch mehr zu verdienen, koste es, was es wolle. Auch wenn es meine Familie etwas kostet, dann ziehen wir halt mal wieder um, dass ich eine neue Stelle antreten kann. Und wenn ich nie zu Hause bin, meine Frau wird es daheim schon richten. Ich wäre froh, das wäre jetzt eine Karikatur gewesen. Das ist leider manches Mal Wirklichkeit. Der andere, Karriere braucht es überhaupt nicht. Warum vorwärts kommen, warum Geld verdienen, warum eine Gehaltserhöhung, warum überhaupt sich um Geld scheren, verzichten wir drauf. Und wenn es eben nie eine Gehaltserhöhung gibt, dann gibt es eben nie eine. Das ist ja der ungerechte Mammon, oder? Ich glaube nicht, dass das klug ist. Beides ist nicht klug. Geld gehört nicht an die erste Stelle. Reichtum, Wohlstand gehört nicht an die erste Stelle. Es ist aber auch nicht gleichgültig. Und wenn, ihr kennt den Ausspruch, guten Lohn für gute Arbeit. Das gilt auch für Christen, ja. Und man kann sich auch vertreten als jemand, der etwas leistet in der Firma und sagen, mir steht eine Beförderung oder Gehaltserhöhung zu. Das ist für einen Christen selbstverständlich erlaubt. Eigentlich müsste man sagen, muss man es überhaupt betonen? Ja, muss man, weil wirklich es dieses Extrem gibt. Das ist völlig nebensächlich. Nein, ist es nicht. Arbeit ist wichtig, aber Karriere ist nicht das Wichtigste. Und ich mag auch den Ausdruck arbeiten, um zu leben, statt leben, um zu arbeiten. Einer meiner Lehrer im Studium hat mal gemeint, wenn auf deinem Grabstein steht, Arbeit war sein Leben. Also wenn das auf deinem Grabstein steht, weißt du, was du dann gewesen bist? Ein Pferd. Ja. Also ich arbeite sehr gern, das wissen einige von euch. Ich arbeite sehr gern, aber ich bin kein Pferd. Arbeit ist wichtig. Es lässt sich so manches Schöne erleben. Wir haben da auch gedacht an Herrn Deichmann. Vielen Begriff, Schuh, das kann man sagen, Fabrikant. Also Unternehmer mit den Deichmann-Schuhen, ein Christ, der dafür bekannt ist, dass er seinen Reichtum nutzt für das Reich Gottes. Wag Deichmann ist durchaus auch eine Adresse, gibt auch andere Adresse, wenn du irgendwo ein Missionswerk aufbaust und da Geld brauchst, dass man an solche reichen Christen geht, die tatsächlich diesen klugen Umgang mit Geld haben, dass sie es einsetzen wollen fürs Reich Gottes. Das ist im Großen. Aber das gilt für uns, die wir wahrscheinlich nicht so viel Geld haben wie der Herr Deichmann, ganz genauso. Eine Begebenheit, als ein Christ von Hochwasser sehr stark geschädigt war, Wohnung überflutet. Da geht ja sehr, sehr viel kaputt und muss neu angeschafft haben. Und da hat ihm tatsächlich ein reicher Christ gesagt, nimm dir von meinem Geld für diese Notlage so viel, wie du brauchst. Ich sage keine Summe, nimm so viel, wie du brauchst. Das ist eigentlich fast unvorstellbar, oder? Also ich sprengt ein bisschen meinen Horizont. Aber offenbar hatte dieser Reicher so einen Spielraum, wirklich sagen zu können, du bist mein Bruder und ich werde jetzt, egal welche Höhe, deinen Mangel beheben. Das ist eine wahre Begebenheit, das ist nicht eine Anekdote. Ähnlich, da war jemand mit Krankheit und Leid und eine wirklich schwere Zeit hinter sich. Und er war arm, hatte Urlaub nötig. Kommt ein reicher Christ und sagt, 2 Wochen Urlaub, wo willst du hin? Tja. Ich möchte schließen mit 2 Begebenheiten. Eine aus dem Leben von Jesus und eine aus dem 2. Korintherbrief, was Paulus schreibt. Das erste ist ein Geben wirklich im Vertrauen auf Jesus. Das ist diese Witwe, die alles einlegt. Als Jesus aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein, das sind die kleinsten Münzen, ein. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. War das klug? Die Dame hat, und das ist auch eine Geistesgabe im Neuen Testament, die Gabe des Gebens. Da gibst du für Gott und denkst nicht darüber nach, was mit dir selbst wird. Warum? Weil du weißt, du vertraust auf einen Vater im Himmel, dem alles möglich ist. Geben im Vertrauen auf Jesus. Der 2. Punkt, geben mit Freude. 2. Korinther 9, 6 und 7. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen. Ich möchte gerne mit euch Gebetsgemeinschaft